So, herzlich willkommen zur heutigen Sitzung. Wir haben ja heute eine etwas andere Sitzung als zuvor. Heute wird es ernst, es geht um die Klausurvorbereitung. Und ich hatte ja schon letzte Woche angekündigt, dass wir das so organisieren wollen, dass Sie die Chance haben, ein paar Probefragen zu beantworten und wir das dann gemeinsam besprechen. Sie hatten auch die Chance, auf Ilias ein paar Fragen hochzuladen. Ich habe auch eine Liste mit den Fragen dabei, die hochgeladen worden sind, und habe entsprechend die Folien dabei, die zur Beantwortung dieser Fragen wichtig sind. Aber natürlich können wir dann auch später, wenn die Zeit reicht, hier können Sie spontan auch noch weitere Fragen stellen. Was jetzt die Klausur angeht, werde ich gleich etwas ausführlicher auch ein bisschen was zu den technischen, organisatorischen Details sagen. Ich wollte, damit wir uns heute nicht nur uns mit der Klausur beschäftigen, nochmal zwei Folien kurz mit Ihnen diskutieren, um den inhaltlichen Bogen zuzumachen, den wir ganz am Anfang in der ersten Sitzung aufgemacht haben. Also Sie haben jetzt, heute ist die Woche 14 der Vorlesung, 14 Sitzungswochen überlebt, ich auch. Gerade so, die sich mit verschiedenen Aspekten der Policy-Forschung befasst haben und die Ihnen eine hoffentlich sehr umfangreiche, einen sehr umfangreichen Einblick gegeben haben in die bestehenden Theorien, aber auch in die wichtigsten Forschungsfelder der vergleichenden Policy-Analyse, die Politikfelder. Natürlich kommen wir trotzdem immer noch nicht alles abdecken, was man hier besprechen könnte, aber dafür sind ja dann auch die Vertiefungsseminare da. Jedenfalls ist es mir wichtig, dass Sie am Ende auch ein bisschen das Gefühl bekommen, okay, wie kann ich jetzt alles, was ich in den letzten 14 Wochen gelernt habe, auf zwei, drei ganz konkrete Punkte reduzieren. Und die nächsten zwei Folien ist so ein bisschen der Versuch, das zu schaffen. Hier nochmal von ganz aus der ersten Sitzung diese Übersicht aus dem Lehrbuch von Zollenhöfer-Wenzelburger, die, finde ich, einen sehr schönen Überblick gibt darüber, was eigentlich in der Policy-Forschung gemacht wird, welche grundlegenden Theorien hier eine Rolle spielen und worum es eigentlich geht. Es geht um die Frage zu verstehen, wie sozioökonomische Struktur, funktionalistische, hier auf der Grafik, aber eigentlich sind sozioökonomische Problemlagen, wie die sich übersetzen in konkrete Policy. Und das, was die Policy-Forschung macht, ist genau diese Blackbox des politischen Prozesses zu öffnen und sich anzuschauen, was passiert in dieser Blackbox, welche Akteure spielen hier eine Rolle, Parteipolitik, was sind die Präferenzen, was geht um Ideologien, es geht auch um Policy Learning, es geht um Institutionen und so weiter. Und wie genau übersetzen sich diese sehr anonymen sozioökonomischen Problemlagen dann in konkreten Policy Output? Und mein Versuch, das Ganze jetzt nochmal leicht anders darzustellen, ist vielleicht auch eine gute Ausgangsbasis für Ihre eigenen Arbeiten, wenn Sie eine Hausarbeit schreiben oder wenn Sie eine Abschlussarbeit schreiben, dass Sie sich systematisch überlegen, was möchte ich eigentlich zeigen, was ist meine Ausgangsbeobachtung, was ist mein empirisches Puzzle, was ist meine Fragestellung und mit welcher Theorie möchte ich diese Fragestellung beantworten. Also Sie sehen hier, eigentlich ist der Ausgangspunkt in der Policy-Forschung immer die Frage, Variation im Policy Output. Wie auch der Titel Vergleichende Policy Forschung suggeriert, geht es eben um den Vergleich unterschiedlicher Fälle. Es geht also darum, Variation zu verstehen. Variation bedeutet, dass wir mindestens, eigentlich, es gibt zwar auch Ausnahmen, aber eigentlich immer zwei und mehr Fälle haben von bis zu Hunderten oder Tausenden Beobachtungen bei Umfrageforschung. Jedenfalls ist der Ausgangspunkt immer die Variation im Policy Output, gegebenenfalls auch im Policy Outcome. Wir haben ja ein paar Beispiele gesehen in den Politikfeldern, wo wir mit Policy-Output-Variable nicht weiterkommen, sondern wirklich auf die Outcome-Ebene gehen müssen. Oder wenn wir uns interessieren für die Bestimmungsfaktoren von sozialer Ungleichheit, das wäre auch ein Beispiel für ein Outcome. Also gegebenenfalls kann man das auch erweitern, aber es geht um die Variation im Querschnittsvergleich, Unterschiede zwischen Staaten, Bundesländern oder anderen Untersuchungseinheiten oder im Längsschnittvergleich, wenn Sie Policy-Wandel über die Zeit erklären wollen. Das ist also die abhängige Variable, und die unabhängige Variable haben wir sehr viele Theorien kennengelernt, die erklären wollen, wie man Variationen im Policy Output verstehen kann. Und ich habe das jetzt unter diesen vier Schlagworten mal zusammengefasst. Natürlich sind alle diese Schlagworte wieder stellvertretend für viele andere Theorien und Theorieansätze. Aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, kann man das reduzieren auf diese vier Punkte. Sozioökonomischer Problemdruck, Akteure und ihre Interessen, Institutionen und wenn man sozusagen eher noch eine konstruktivistische Ebene sieht oder die Diskursebene sieht, dann auch das Thema Ideen, die Dimension der Ideen und Policy Learning. Und das haben wir in verschiedenen Kombinationen, also die Theorien, die wir kennengelernt haben, lassen sich diesen vier Großkategorien zuordnen, haben aber sehr unterschiedliche Schwerpunktsetzungen vorgenommen. Die einen sagen, es geht nur um Parteipolitik und alle anderen Sachen sind nicht so wichtig, oder es geht nur um institutionelles Erbe und alle anderen Faktoren sind nicht so wichtig. Oder wir haben integrative Theorien kennengelernt, Multiple Streams, Punctuated Equilibrium, die diese verschiedenen Bausteine auch miteinander in Beziehung setzen, wieder Theorien darüber entwickeln, wie diese verschiedenen Bausteine zusammenhängen. Aber im Kern ist das im Großen und Ganzen, wenn man alles auf einer Folie versucht zusammenzufassen, genau das, worum es geht. Also Funktionalismus, sozioökonomischer Problemdruck, Globalisierung könnte man auch darunter zählen. Das tut ja Wenzel, Burger und Solnhöfer tun das auch, weil das hat alles mit quasi sozialstrukturellen, sozialstrukturfunktionalistischen Problemstrukturen zu tun. Und das ist quasi eine sehr anonyme Kraft, die irgendwie auf die Politik einwirkt. Dazu braucht man dann aber konkrete Akteure, die diese anonyme Kraft in konkrete Policies transformieren. Das können Parteien sein, das können Interessengruppen sein, soziale Bewegungen. Und das sind die Akteure, das ist die Akteursperspektive. Wir haben die Parteiendifferenztheorie kennengelernt, die Machtressourcentheorie. Wir haben auch allgemein über Interessengruppentheorien gesprochen. Und dann Institutionen. Institutionen, politische Institutionen, die den politischen Prozess selbst beeinflussen und beschleunigen oder aufhalten können. Und Institutionen im Sinne von Policy-Erbe. Das sind dann die Policies, die selber wieder die politischen Dynamiken beeinflussen. Das ist dieser Spruch von Lowy, Policies determine politics, also inwiefern Policies als Institutionen auch politische Auseinandersetzungen über die weitere Ausgestaltung dieser Institutionen beeinflussen. Policy Diffusion, Learning, Ideen, das ist sind eher neuere Ansätze, die eben abgesehen von den materiellen Interessen der Akteure auch darauf hinweisen, dass kulturelle Prägungen, Ideen, normative Vorstellungen eine Rolle spielen und eben zum Beispiel transnationale Kommunikation, Policy-Diffusion und so weiter beeinflussen können. Also das in einer extremen Kurzform, das, was wir in 14 Wochen durchgenommen haben, um Ihnen nochmal so ein bisschen Big Picture, wenn man so will, zu vermitteln, worum es eigentlich geht in der vergleichenden Policy-Analyse. So, und jetzt wird es konkret. Nämlich jetzt geht es um die Klausur. Also, ein paar allgemeine Informationen vorneweg. Es gibt 45 Fragen in dieser Klausur. Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten, also 2 Minuten pro Frage sollte man ungefähr einhalten. Es gibt Fragen, die sind ein bisschen länger, ein bisschen mehr Text. Es gibt Fragen, die sind sehr kurz, also im Schnitt müssten Sie damit gut hinkommen. Es ist eine Multiple-Choice-Klausur, wie Sie auch wissen, wobei eigentlich ist es eine Single-Choice-Klausur, denn es gibt 4 Antwortmöglichkeiten bei jeder Frage und nur eine dieser Antwortmöglichkeiten ist richtig. Und das heißt auch, wenn Sie mehr als eine Antwortmöglichkeit ankreuzen oder auch weniger als eine Antwortmöglichkeit, muss die Frage als falsch gewertet werden, weil sonst könnten Sie einfach alles ankreuzen und dann hätten Sie eine 1,0. Also insofern nur eine davon ankreuzen und auch nur eine Lösung ist richtig. Zeit und Ort für den ersten Termin ist Ihnen, denke ich, bekannt. In einer Woche hier in diesem Saal. Sie sollten unbedingt früher kommen, damit wir mit der Klausur auch wirklich um 13.30 Uhr anfangen können. Sie müssen, wir werden dann hier auch den Saal soweit vorbereiten, dass Sie entsprechend die Plätze zugewiesen bekommen und Sie müssen unbedingt Ihren Studierendenausweis mitbringen, Ihren Personalausweis auch, damit Sie dann entsprechend auch auf unserer Liste abgehakt werden können. Das heißt, ganz wichtig, dass Sie auch sozusagen Dokumentation dabei haben, die zeigt, wer Sie sind, die belegt, wer Sie sind. Sonst können wir Sie nicht ordnungsgemäß registrieren. Also bisschen früher kommen. Wir werden dann während der Klausur, oder Max wird das tun, wird dann rumgehen und während der Klausur diese Formalia quasi nebenbei erledigen. Also erstmal, wenn Sie reinkommen, direkt reingehen und auf die Plätze zugehen, die dann ausliegen. Keine Hilfsmittel sind erlaubt, außer bei ausländischen Studierenden, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Die dürfen Wörterbücher benutzen, aber ansonsten sind keine Hilfsmittel erlaubt und Sie brauchen auch keine weiteren Hilfsmittel. Sie kriegen einen Klausurbogen und Sie kriegen ein Schmierblatt, wo Sie auch Notizen drauf machen können. Und bis auf den Antwortbogen ganz am Ende geben Sie, oder inklusive Antwortbogen natürlich, aber auch die anderen Unterlagen geben Sie am Schluss wieder ab. Das werde ich alles in Ruhe nächste Woche nochmal erklären, aber nur, dass Sie es schon mal gehört haben. Was für heute wichtig ist, Sie müssen unbedingt rechtzeitig da sein, also ein paar Minuten vor halb hier im Audimax, damit wir pünktlich um halb anfangen können, denn gerade in dieser Klausurzeit ist der Audimax immer viel belegt. Dann Notenverteilung, auch hier, damit Sie vornherein genau wissen, wie später die Notenverteilung aussieht. Wir werden die Zuweisung der Punkte zu den Noten, wir werden die Klausur sehr schnell korrigieren können, weil wir mit Unterstützung des Rechenzentrums hier eine maschinelle Auswertung machen. Also Sie kriegen recht schnell die Ergebnisse und diese Tabelle kommt zustande durch eine Formel, die vom Fachbereich aus entwickelt wurde und die quasi auf der Grundlage der Prüfungsordnung sicherstellt, dass hier alle Dinge beachtet werden, die beachtet werden müssen. Das heißt, Sie müssen mindestens 22 Fragen richtig beantworten, damit Sie die Klausur bestanden haben. Dann kriegen Sie eine 4,0 und entsprechend entwickeln sich die Noten weiter nach oben. Und die 1,0 hat einen etwas größeren Bereich, der hier abgedeckt wird. Durch diese Formel kommt es auch dazu, dass manchmal nur ein Punkt Unterschied ist für eine Note und manchmal sind es zwei. Das ist blöd, aber ist einfach nicht vermeidbar, weil bei dieser Umrechnung diese Rundungsgeschichten dann zum Tragen kommen. Das ist aber eigentlich sehr selten der Fall, nur bei der 3,0, bei der 2,0. Also ansonsten in der Regel immer zwei Punkte machen eine Halbnote aus. Also das ist jedenfalls in Abstimmung auch mit der Fachbereichsverwaltung das Umrechnungsschema der Punktzahl in die Noten. Dann können wir nämlich jetzt in die Probeklausur Fragen gehen und wir würden das jetzt so machen, ja, kommt am besten mal nach vorne, dass wir auf den nächsten paar Folien einige Probefragen ungefähr auf dem Niveau von dem, was auch in der Klausur auf Sie zukommen wird, stehen haben. Sie haben dann 60 Sekunden Zeit, diese Fragen zu beantworten und im Anschluss besprechen wir dann natürlich, welche der Antworten richtig war und warum diese Antwortmöglichkeit richtig war und warum andere Antwortmöglichkeiten falsch waren. Damit Sie daran teilnehmen können, müssen Sie auf Ihrem Smartphone oder sonstigen internetfähigen Gerät bei dieser Webseite vorbeischauen und dann müssen Sie da einen Game-Pin eingeben. Und dieser Game-Pin ist diese Zahl 2733903 und dann werden Sie hier auf dem System erscheinen. Also die erste Frage, welchen Nachteil hat die Messung der Größe des Sozialstaates über die Höhe der Bruttosozialausgaben? A. Überschätzung wegen Nichtberücksichtigung der umverteilenden Wirkung von Steuern. B. Unterschätzung, also der Größe des Sozialstaates wegen des niedrigen Summationsniveaus. C. Überschätzung der Größe des Sozialstaates wegen des hohen Aggregationsniveaus. D. Unterschätzung wegen Nichtberücksichtigung der stillen Reserve. 68 haben Antwortmöglichkeit A, 5 Antwortmöglichkeit B, 13 Antwortmöglichkeit C und 23 Antwortmöglichkeit D gewählt. Welche wird dann wohl richtig sein? Es ist Antwortmöglichkeit B. Nein, natürlich A. Alle leicht Panik hier. Ist gut, ja. Warum ist Antwortmöglichkeit A richtig? Was der Kommilitone sagte, ist, es geht um die Unterscheidung zwischen Brutto- und Netto-Sozialausgaben und die Brutto-Sozialausgaben berücksichtigen alle Sozialausgaben, die anfallen in einem Staat, berücksichtigen aber nicht die Tatsache, dass auch über die Sozialpolitik, über die Steuerpolitik verschiedene Umverteilungswirkungen stattfinden, dass zum Beispiel in einigen Ländern die Sozialleistungen besteuert werden, in anderen Ländern werden die Sozialleistungen nicht besteuert. Dann gibt es auch noch spezielle Steuerprogramme wie Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer, die ganz bewusst umverteilende Wirkung haben. Und deswegen ist Antwortmöglichkeit A richtig. Die anderen Antwortmöglichkeiten sind einfach ziemlicher Nonsens. Summationsniveau gibt es, zumindest mir bekannt, nicht unbedingt als Begriff. Nichtberücksichtigung der stillen Reserve. Stille Reserve ist eher aus der Finanzpolitik bekannt vielleicht oder der Haushaltspolitik, hat also nichts mit Sozialpolitik zu tun. Und das hohe Aggregationsniveau, darum geht es ja genau bei diesen Staatsausgaben, dass man aggregiert, und hat aber eigentlich auch nichts mit der Kernproblematik zu tun. Okay, nächste Frage. Welche Aussage ist laut der Studie von Jones et al. 2009, General Empirical Law of Public Budgets, richtig? Auf Basis der Machtressourcentheorie lässt sich ein generelles empirisches Gesetz für öffentliche Haushalte ableiten. Antwort A. Ein hohes Maß an institutioneller Friktion geht einher mit einer stärkeren Punktuation von Haushaltspolitik, ablesbar an den höheren L-Kurtosis-Werten. Antwortmöglichkeit C. Policymaker haben unbegrenzte Kapazitäten zur Informationsverarbeitung. Somit können auch veränderte Informationen aus der Umwelt unmittelbar verarbeitet werden und gegebenenfalls zu Anpassungsreaktionen führen. Oder D. Stick-and-Stick-Dynamiken beschreiben lange Phasen des radikalen Wandels, die von kurzen Phasen der Budgetstabilität unterbrochen werden, in denen sich der angestaute Handlungsdruck entlädt. So, die Antwort läuft schon, ne?
5 Leute haben Antwort A angegeben, 69 Antwort B, das ist auch korrekt, 4 Leute haben Antwort C angegeben und 21 Leute Antwort D.
Sehr schön. Gut, jetzt müssen wir erklären, warum die Antwortmöglichen falsch und richtig waren. Ich mache das mal wie Thomas Gottschalk, falls ihr noch einer von euch, von Ihnen kennt, wie bei Wetten, dass früher. So, warum Antwortmöglichkeit B richtig?
Also ich habe es einfach nach dem Ausschlussverfahren gemacht und C und D ergeben keinen Sinn und A hätte noch sein können, aber mir wäre nicht bekannt, dass eben ein generelles empirisches Gesetz daraus ableitbar ist und deswegen habe ich halt B genommen.
Ja, gut, sehr schön. Also Marktressourcentheorie hat ja nichts mit Punctuated Equilibrium Theorie zu tun, auch wenn da Akteure und Interessen eine gewisse Rolle spielen, ist die Marktressourcentheorie ja eine andere Theorieschule, hat nichts mit Punctuated Equilibrium zu tun. Und Antwortmöglichkeit C ist deswegen auch falsch, weil die Theorie ja ganz explizit davon ausgeht, dass Policymaker eine begrenzte Kapazität zur Informationsverarbeitung haben. Und deswegen können die Informationen, die auf die Policymaker eintreffen, eben nicht unmittelbar verarbeitet werden. Und deswegen kommt es zu diesen Punktuationen. Und das dritte ist, die vierte Antwortmöglichkeit ist auch in der Tat Quatsch, weil es geht ja darum, bei Punctuated Equilibrium lange Phasen der Stabilität zu beschreiben, die durchbrochen werden durch kurze Phasen des radikalen Wandels und nicht umgekehrt. Gut, nächste Frage. Der akteurszentrierte Institutionalismus nach Mainz und Scharf ist A. eine sozialwissenschaftliche Großtheorie zur Erklärung des Wandels von politischen Systemen, B. ein soziologischer Ansatz zur Untersuchung von Policy Learning, C. eine Forschungsheuristik und Theorie mittlerer Reichwerte zur Erklärung von Policy Change oder D. eine Variante der Rational Choice Theorie zur Erklärung von Policy Diffusion.
7 haben die Antwort A angekreuzt, 5 die Antwort B, 86 die Antwort C und 7 Leute die Antwort D.
Ja, ich sehe schon, die Fragen sind viel zu einfach. So, wer erklärt uns denn, warum Antwortmöglichkeit C richtig ist? Jetzt mal eine junge Dame, weil wir haben jetzt schon 3 Männer gehabt. Ich sag mal C.
Wegen mittlerer Reichweite. Das war halt noch in meinem Kopf und dann habe ich C angekreuzt.
Okay. Mittlerer Reichweite. Okay, warum sind die anderen falsch?
Es ist keine Großtheorie, es ist keine Untersuchung zu Policy Learning und auch keine Rational Choice Theorie zur Erklärung von Policy Diffusion.
Ja. Ja, sehr präzise und im Prinzip nicht viel mehr als was auf der Folie steht, aber sehr überzeugend. Genau, also akteurszentrierter Institutionalismus tritt ja an mit der Idee, wir wollen eben keine Großtheorie machen, sondern eine Theorie mittlerer Reichweite, vom Anspruch her etwas reduziert. Und es hat schon was mit Rational Choice Theorien zu tun, aber es ist eine Erweiterung der Rational Choice Theorie, aber nicht zur Erklärung von Policy Diffusion, sondern wenn dann zur Erklärung von Policy Wandel. Und mit Policy Learning hat es in der Tat relativ wenig zu tun und deswegen ist Antwort C eindeutig die richtige. Gut, nächste Frage. Welche Aussage in Bezug auf die Studie von Bräunig und Busemeier ist richtig? A. Mehrheitswahlsysteme sind anfälliger für Populismus und setzen daher strengere Maßnahmen in der Haushaltspolitik durch. B, Wahlsysteme haben keinerlei Einfluss auf Budgetentscheidungen. C, in Zeiten von Austerität werden in Verhältniswahlsystemen Sozialausgaben gekürzt, während in Mehrheitswahlsystemen Investitionen gekürzt werden. Oder D, in Zeiten von Austerität werden in Mehrheitswahlsystemen Sozialausgaben gekürzt, während in Verhältniswahlsystemen eher Investitionen gekürzt werden.
Also 15 Leute haben Antwortmöglichkeit A angekreuzt, 8 Leute Antwort B, 16 Antwort C und 52 Antwort D.
Ja, also nicht mehr ganz so eindeutig wie davor, aber Antwortmöglichkeit D ist richtig. Also das war jetzt mal eine etwas schwierige Frage. Die in der Klausur kommen, sind auch verschiedene Schwierigkeitsstufen drin, weil logischerweise, wenn Sie 22 Fragen richtig beantworten müssen, um eine 4.0 zu kriegen, können nicht alle Fragen super schwer sein, sondern es gibt da eine gewisse Variation. Also manche sind für die 1-0er-Kandidaten, andere Fragen sind dann eher, damit Sie auch auf die 22 Punkte kommen. Antwortmöglichkeit D ist richtig. Also erstmal zeigt dieser Beitrag, dass Wahlsysteme durchaus einen Einfluss haben können oder Einfluss haben auf haushaltspolitische Entscheidungen. Das ist auch eine relativ etablierte Forschungstradition. Der Beitrag zeigt aber ganz speziell, weil er befasst sich ja auch mit den Trade-offs, also mit der Frage von fiskalpolitischen Zielkonflikten, dass in Zeiten von fiskalischer Austerität, also wenn die Haushaltsmittel knapp werden, auch dann die Wahlsysteme einen besonders starken Einfluss haben. Und in Mehrheitswahlsystemen haben wir dadurch, dass die einzelnen Abgeordneten in einer Wahlkreisen gewählt werden, sehr starke Anreize für die Abgeordneten, dass sie über Pork Barrel Spending und andere Ausgabenprogramme ihre staatlichen Ausgaben sehr stark geografisch konzentrieren, zum Beispiel über öffentliche Investitionen. Und in Verhältniswahlsystemen haben wir das gegenteilige Modell, weil da geht es ja um die Maximierung des Wahlanteils einer bestimmten Partei über die ganze Bevölkerung verteilt. Und dann ist der Anreiz eben nicht, Investitionen geografisch zu konzentrieren, sondern möglichst breit zu streuen. Und deswegen werden in Verhältniswahlsystemen eher die Investitionen gekürzt. Okay, nächste Frage. Welche der folgenden Aussagen ist richtig? A, der historische Institutionalismus erklärt das Entstehen und den Wandel von Institutionen mit politischen Konflikten und Machtkämpfen. B, das Konzept institutionellen Wandels im Policy-Strom des Multiple-Streams-Ansatz entspricht der Erklärung von institutionellem Wandel im Rational-Choice-Institutionalismus. C, das Konzept institutionellen Wandels im soziologischen Institutionalismus entspricht dem Konzept der Stick-and-Slip-Dynamiken in der Punctuated Equilibrium-Theorie. Oder D, das Konzept institutionellen Wandels im historischen Institutionalismus entspricht Policy Learning im Advocacy Coalition Framework. Also man kann durchaus auch Fragen haben, wo verschiedene Theorien miteinander kombiniert werden, wie man hier sehen kann.
Also 63 Leute haben Antwort A angegeben, 17 Leute B, 3 C und 8 Leute D.
Gut, das ist jetzt schon wieder ein bisschen eindeutiger. Wer erklärt uns jetzt, warum Antwortmöglichkeit A die richtige ist?
Da gibt es auch diese Critical Junctures und das ist praktisch politische Konflikte und wer sich da durchsetzen kann, der hat den Machtkampf sozusagen gewonnen und dann wird es eben weiter so etabliert, diese Richtung.
Ja, genau. Also Critical Junctures, haben Sie schon angesprochen, ist im historischen Institutionalismus ein sehr zentrales Konzept und in diesen Critical Junctures werden die Weichen gestellt für die weitere institutionelle Entwicklung von Policies und Institutionen. Und hier fokussiert der historische Institutionalismus klar auf politische Machtverteilung, Konflikte. Und das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied zu sowohl Rational-Choice-Institutionalismus als auch zum soziologischen Institutionalismus. Und insofern hier dieses Antwortmöglichkeit B war auch noch relativ häufig gewählt worden. Also eigentlich hat der Multiple-Streams-Ansatz befasst sich ja nicht mit institutionellem Wandel, sondern mit Prozessen des Agenda-Settings und bestenfalls des Policy-Change. Und das hat zwar indirekt auch was mit institutionellem Wandel zu tun, aber wenn, dann wäre das das Endprodukt dieses Multiple-Streams-Ansatzes und nicht ein Produkt, was nur einen dieser drei Streams betrifft. Und Antwortmöglichkeit D ist deswegen falsch, weil Policy-Learning eigentlich beim historischen Institutionalismus keine besonders große Rolle spielt. Es ist zwar schon so, dass der historische Institutionalismus offen ist gegenüber Ansätzen, die auch die Rolle von Ideen betonen, aber es ist kein sehr zentrales Konzept Und Antwortmöglichkeit C ist einfach, macht im Prinzip keinen Sinn. So, ich glaube, jetzt haben wir noch eine, genau, das ist die letzte. Ein bisschen mehr zu lesen. Ausblick in das Jahr 2025. Bundeskanzler Christian Lindner stellt die Rentenreformvorschläge aus dem Koalitionsvertrag der ersten Jamaika-Koalition auf Bundesebene mit folgenden Worten vor. Der demografische Wandel wirkt sich massiv auf unsere Rentensysteme aus. Die zunehmende Bevölkerungsalterung lässt uns wenig Spielraum, sodass ab dem nächsten Jahr die Rentenleistung durch einen demografischen Faktor um jährlich 5% gekürzt werden müssen. Welche Policy-Theorie kann dieses Beispiel besonders gut erklären? Die Parteiendifferenztheorie, denn die FDP setzt sich als marktliberale Partei für eine Kürzung der Sozialleistungen ein. B, die Globalisierungstheorie, denn die Rentenkürzungen gehen auf die Auswirkungen der Globalisierung auf die Staatsfinanzen zurück. C, Theorien der sozioökonomischen Schule, denn diese betonen die zentrale Bedeutung von sozioökonomischen Faktoren bei der Erklärung von Policywandel. Oder D, der historische Institutionalismus, denn dieser betont die Beharrungskräfte von Politik.
Also 19 Leute haben Antwort A angegeben, 10 Antwort B, 61 Antwort C und niemand hat Antwort D angegeben.
Genau, also Antwortmöglichkeit C ist richtig. Warum? Wer will das erzählen? Hier, Sie vielleicht?
Ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen geraten, aber der demografische Wandel ist ja eindeutig was Sozioökonomisches und zu den anderen Faktoren passt das einfach nicht und deswegen habe ich Antwort C genommen.
Genau, richtig. Also, das ist der wichtige Punkt zum Mitnehmen aus dieser Frage. Wenn wir von sozioökonomischen Faktoren sprechen, ist eben auch der demografische Wandel oder demografische Faktoren sind damit auch gemeint. Bevölkerungsalterung ist ein klassisches Beispiel, Frauenerwerbsbeteiligung wäre ein anderes. Und Parteiendifferenztheorie ist in dem Fall die falsche Antwort. Zwar stimmt es, dass die FDP sich als marktliberale Partei eher für einen Rückbau des Sozialstaates unter Umständen einsetzt, aber das Zitat betont ja, das Fake-Zitat betont ja, dass da wenig Spielraum besteht. Und das ist genau der Punkt, der bei den sozioökonomischen Theorien betont wird, dass sich die Politik nicht nach parteipolitischen Gesichtspunkten ausrichtet, sondern dass sie sich vor allen Dingen innerhalb eines eng begrenzten Rahmens bewegt, der durch die sozioökonomische Problemlage vordefiniert ist. Gut, ja, Globalisierungstheorie ist in dem Sinne falsch, denn es wird hier gar nicht erwähnt, also es bezieht sich ja nur auf das Zitat. Und der historische Institutionalismus ist auch eine falsche Antwort, weil es wird ja eine Policy-Veränderung betont und eben nicht die Policy-Beharrung. Habt ihr da, wer gewonnen hat, oder was? Ah, okay. Also, wer hat gewonnen? Musst du vorlesen, du bist hier die Show-Masterin.
Also, gewonnen hat Mr. Lös. Oder wie auch immer. Wenn ich das richtig sehe, ist er sogar in meinem Tut, also herzlichen Glückwunsch, das richtige Tut ausgesucht. Mit den meisten Punkten, deiner Zeitplatz hat X belegt und den dritten Platz Johannes.
Sehr schön, herzlichen Glückwunsch, leider gibt es nichts zu gewinnen, aber immerhin die Ehre. Ja, jetzt sind wir auch am Ende, das ist jetzt nur mal so ein Einblick, wie so eine Frage aussehen würde und wie gesagt, es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus. Und wir bemühen uns, nur das sozusagen als Disclaimer vorneweg, jetzt bei den Probefragen nicht besonders einfache oder besonders schwere Fragen zu nehmen, sondern mehr oder weniger einen repräsentativen Querschnitt. Aber ich übernehme keine Verantwortung sozusagen, dass dann in der Klausur das genau auch so auf dem Niveau funktioniert. Also wir bemühen uns, aber ich hatte da auch schon bei anderen Vorlesungen vorher diverse Kommentare und deswegen sage ich das einfach vorneweg. Gut, bis gleich.